Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Na, das wäre schon sehr, sehr praktisch, wenn es überall in den Städten Trinkbrunnen geben würde. Oder was meint ihr?
Ich finde es halt auch viel besser, weil dann müsste man nicht so viel Plastik produzieren.
Mhm. Könnte jeder mit seinen Trinkflaschen von zu Hause auch irgendwie sich Wasser da rausholen. Und dann müsste man wirklich auf diese Plastikflaschen, könnte man dann echt verzichten.
Das wäre natürlich noch zusätzlich super. Berlin gehört zu den drei Städten in Deutschland, die das Label Blue Community tragen. Das bedeutet, jeder hat ein Recht auf Wasser und jeder soll eben auch dieses Wasser trinken können. Berlin hat jetzt schon 50 Trinkbrunnen und die würden gerne nochmal aufstocken. Die wollen noch 100 weitere aufstellen. Wie die Hauptstadt das jetzt konkret umsetzen möchte, das erfahrt ihr im frischen Podcast vom Update am 2. August. Außerdem ein Thema bei uns, BAföG. Im vergangenen Jahr haben etwa 780.000 junge Menschen BAföG bekommen. Das sind 5% weniger als noch 2016. Das sind die Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Ja, woran liegt das, dass BAföG weniger attraktiv ist? Also, ich meine, ihr kennt das wahrscheinlich selber, ne? Man muss es eben irgendwann zurückzahlen. Also, wenn das Studium zu Ende ist oder eben die Ausbildung. Und das schreckt dann offenbar doch ab. Wir gucken uns das nochmal genauer an im Podcast, warum Studierende und Auszubildende weniger BAföG bekommen. Außerdem geht's um den mexikanischen Schwanzlurch. Wer kennt ihn nicht? Auch bekannt als Axolotl. Das ist jetzt nicht das allerschönste Tier, aber was schon toll ist an dem, dem wächst alles nach. Also, Beinchen fällt ab, kommt wieder. Eine kleine Einschränkung gibt's trotzdem.
Regeneration ist nicht forever young.
Ja, das kann man sich natürlich auch generell merken. Der Axolotl wird also älter, bekommt Falten, obwohl er sich regenerieren kann. Das gerade war Sarah Strauß, die erforscht nämlich, wie der Axolotl das macht. Also das mit der Regeneration und wie das Menschen helfen kann, die zum Beispiel schlimme Verbrennungen haben. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
München hat vorgelegt im vergangenen Herbst. Dann ging es weiter mit Marburg und Berlin. Diese Städte tragen als erste Städte in Deutschland das Label Blue Community. Und blau steht jetzt nicht für irgendeinen krassen Alkohol oder so, sondern steht für das Recht auf Wasser. Für alle. Ja? Und wie die deutsche Hauptstadt das aktuell umsetzen möchte, das mit der Blue Community, das weiß unsere Reporterin Magdalena Bienert. Die war nämlich heute für uns in Berlin unterwegs. Magda, lass uns erst nochmal auf diesen Begriff gucken. Blue Community, wo kommt der her?
Also die Idee kommt von der kanadischen Wasseraktivistin und alternativen Nobelpreisträgerin Maud Barlow. Und die Vereinten Nationen haben 2010 Wasser zum Menschenrecht erklärt und daran war sie eben maßgeblich beteiligt. Und Blue Community-Städte verpflichten sich, Wasser als öffentliches Gut zu schützen und als Menschenrecht und nicht als Handelsware anzusehen und sich dafür einzusetzen, dass Leitungswasser anstelle von Flaschenwasser getrunken wird quasi.
Das klingt ja nach einer guten, auch sehr zeitgemäßen Idee. In Berlin gibt es doch aber schon Trinkbrunnen, oder?
Genau. Und ich habe nochmal nachgelesen, es sollen knapp 50 sein. Einer angeblich auch fast vor meiner Haustür am Cottbusser Tor. Und da war ich wirklich so erstaunt, der war mir noch nie aufgefallen. Mhm. Ich habe mich dann hier auf die Suche nach einem Brunnen in Schöneberg um die Ecke vom Funkhaus gemacht. Es gibt so eine virtuelle Karte von den Berliner Wasserbetrieben und da, wo ich hingeradelt bin, da war aber keiner und auch kein Anwohner konnte mir helfen. Also Nachfrage bei den Berliner Wasserbetrieben und ja, ups, es wäre eine gleichnamige Straße in Marzahn gemeint gewesen, also ganz woanders, da ist irgendwas mit den Geodaten durcheinander geraten. Und nicht nur das, ich habe festgestellt, der Trinkbrunnen, so sinnvoll er auch ist, er hat wirklich ein großes Marketingproblem. Ich habe dann nochmal hier in Parks und auf der Straße nachgefragt, ob denn die Berliner diese angeblich 50 Brunnen schon wahrgenommen haben. Und da waren die Antworten ziemlich eindeutig.
Nein, habe ich nicht.
Nein, ich habe noch nie so einen Brunnen gesehen.
Du? Mm-mm, auch nicht.
Nicht wirklich, muss ich sagen. Also ist mir neu, dass es die überhaupt gibt, ja.
Ja, dabei sind die Berliner Wasserbetriebe seit 30 Jahren dabei, diese Brunnen zu errichten. Und bis Ende 2019 sollen jetzt zu den 48 Brunnen nochmal 100 dazukommen, um dem Blue-Community-Gedanken gerecht zu werden.
Also ich meine, das ist ja schön, aber wenn sie dann am Ende keiner findet, die Brunnen, das ist halt auch ziemlich blöd.
Ja,
ne?
Absolut. Und deshalb fordert die Initiative TipTap, die sich auch für mehr Leitungswasser einsetzt, dass Brunnen auch beworben werden müssen. Aufstellen allein ist da zu kurz gedacht, sagt Samuel Höller.
Man müsste da noch flankierende Maßnahmen machen,
Zum Beispiel könnte man Piktogramme oder andere Hinweisschilder aufstellen, damit man die findet auch aus, keine Ahnung, 20 oder 50 Meter Entfernung. Oder wie im Beispiel Wien, dass da riesige 3 Meter Säulen, Edelstahlsäulen aufgestellt werden, wo dann groß draufsteht, hier gibt es Trinkwasser und man dort dann angelockt wird. Zusätzlich wäre auch sinnvoll eine Medienkampagne. Also die sollten mal weniger sinnlose Werbekampagne machen, sondern eher was Gutes machen.
Angenommen, man hat jetzt irgendwann so einen Brunnen gefunden, ja, so einen Trinkbrunnen. Wie sieht es denn eigentlich aus beim Thema Hygiene? Also ich meine, der Gedanke ist ja eigentlich, dass man direkt mit dem Mund draus trinkt.
Ja, genau. Die sprudeln ja in so einem kleinen Strahl hoch. Aber bis auf eine Passantin, die ich gefragt hatte, hatte da niemand Bedenken.
Ich finde es halt auch viel besser, weil dann müsste man nicht so viel Plastik produzieren. Könnte jeder mit seinen Trinkflaschen von zu Hause auch irgendwie sich Wasser da rausholen. Und dann müsste man wirklich auf diese Plastikflaschen, könnte man dann echt verzichten.
Ja, klar würde ich sie benutzen. Ich meine, Wasser ist immer gut. Und wenn es zur Verfügung steht und es passt ja, ich meine, Wasser ist eine bessere Alternative, als im Späti irgendeine Cola zu trinken. Ne?
Ab und zu. Wenn meine Hände schmutzig sind, dann suche ich sowas. Aber zum Trinken eher nicht, weil so sicher bin ich nicht, wie die Qualität ist.
Also um die Qualität muss sich laut Astrid Hakener-Schrump von den Berliner Wasserbetrieben keiner sorgen.
Ansonsten sind die Brunnen so konstruiert, dass man weder mit einer Zigarette noch mit einem schmutzigen Finger überhaupt an das wasserführende Rohr auch nur drankommt. Das ist bei dem einen Brunnenmodell liegt es in so einer Kugel, bei einem anderen innerhalb einer Düse. Und die Konstruktion ist eben so, dass niemand die Chance hat, den Wasserauslass zu verschmutzen.
Und alle 2 Wochen werden diese Brunnen auch gereinigt. Alle 4 Wochen werden Proben genommen. Also, wenn ihr einen Trinkbrunnen findet, ran da. Es besteht keine Gefahr.
Wenn man dann eben einen findet. Ja, 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 genau. Wer entscheidet denn eigentlich, wo diese 109 Trinkbrunnen in Berlin hinkommen?
Das entscheiden die Wasserbetriebe nicht alleine, sagte mir Astrid Hakener-Schrump.
Wir haben eine Liste mit technisch möglichen Standorten. Wichtig ist ja, dass sowohl Trinkwasser- als auch Abwasseranschluss nicht allzu weit vom Brunnenstandort entfernt sind, damit es nicht zu teuer wird. Aber wir sind natürlich auch mit den Bezirken im Gespräch, die uns Standorte vorschlagen. Die wissen, wo ist ein hoher Publikumsverkehr, wo wird es dringend benötigt und wo existiert auch so ein Mindestmaß an sozialer Kontrolle, das einfach wünschenswert ist bei Einbauten im öffentlichen Straßenraum, um Vandalismusschäden zu vermeiden.
Aber außer im Winter, wo die Leute dann diese abgestellten Brunnen als Aschenbecher benutzen, halten sich die Beschädigungen wohl in Grenzen. Und in diesem Jahr wird es erstmals auch so Abdeckhauben für die Brunnen geben. Und da fordert der Berliner Verein Etiptep aber auch, dass die Brunnen bitte ganzjährig sprudeln sollten. Also wirklich weg vom Mineralwasser, ran an die Leitung.
Also guter Ansatz auf jeden Fall. 3 deutsche Städte sind schon Mitglied der Blue Community und Berlin will bis 2019 100 weitere Trinkbrunnen aufstellen. Denn Wasser ist ein Menschenrecht. Wie das Ganze in Berlin bisher schon funktioniert, hat uns unsere Reporterin Magdalena Bienert erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eigentlich sollte in Simbabwe mit den Wahlen diesen Montag ja alles besser werden. Viele hatten die Hoffnung, dass es wieder eine richtig frei und fair gewählte Regierung gibt und dass das Land eben auch wirtschaftlich wieder stabil wird. Aber so einfach ist es dann doch nicht. Gestern sind bei Protesten mehrere Menschen getötet worden. Ann-Kathrin Horn aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Wie ist die Lage denn im Moment?
Ja, es geht vorher vor allem um die Hauptstadt Harare. Da hatte es auch die Proteste gegeben. Das Militär hatte auf Protestierende geschossen. Mittlerweile wurde mitgeteilt, dass dabei 6 Menschen getötet wurden. Journalisten, die dort sind, sagen, heute hat man Militär auf den Straßen gesehen, aber es war ziemlich ruhig, ruhiger als sonst, vielleicht weil auch viele vorsichtshalber zu Hause geblieben sind. Die Lage könnte allerdings schnell umschlagen. Die Polizei soll nämlich heute Nachmittag mehrere Politiker von der Oppositionspartei festgenommen haben, im Hauptquartier der Partei in Harare.
Wie soll es denn jetzt weitergehen? Es sind ja auch noch nicht alle Ergebnisse der Wahl da, ne?
Genau, also das Ergebnis der Parlamentswahl, das steht schon fest, da hat die Partei gewonnen, die auch schon aktuell regiert, SANU-PF. Es wurde aber auch ein Präsident gewählt und da steht das Ergebnis noch nicht fest. Die Wahlkommission macht da ein ziemliches Geheimnis drum. Sie hatte vorhin endlich mal gesagt, wann das Ergebnis kommen soll, nämlich heute Abend 22 Uhr.
Und das könnte dann am Ende nochmal heikel werden, oder warum gibt es da so einen Wirbel drum?
Ja, die Sache ist, dass die Präsidentschaftswahl vermutlich eine ziemlich knappe Kiste war. Zur Wahl standen der aktuelle Präsident Emmerson Mnangagwa, der hatte letztes Jahr Robert Mugabe weggeputscht und ist seitdem an der Macht. Er gehört schon lange zur politischen Führung in Simbabwe, ist mittlerweile Mitte 70. Sein Gegenkandidat ist Nelson Chamisa, der ist 40, hat viel Wahlkampf im Netz gemacht und wollte eher junge Leute ansprechen. Die Opposition ist sich sicher, dass Chamisa die Präsidentschaftswahl gewinnt, und wenn nicht, dann will sie das Ergebnis nicht anerkennen, und dann könnte es eben wieder Oppositionsproteste geben, bei denen man nicht weiß, wie sie ausgehen.
Wie lief denn die Wahl? War die friedlich?
Also der Wahlkampf lief ziemlich friedlich und fair ab. Unter Diktator Mugabe gab es da immer noch viel Schikane, Gewalt und Festnahmen. Über die Wahl selbst gibt es unterschiedliche Angaben. Wahlbeobachter aus Afrika sagen, es war transparent und friedlich. Beobachter aus der EU sagen, dass es schon Einschüchterungen gab und dass es ein schlechtes Zeichen ist, dass das jetzt so lange dauert, bis das Ergebnis der Präsidentschaftswahl bekannt wird.
Die Hoffnung war ja, dass es mit Simbabwe durch die Wahl wieder aufwärts geht, politisch und wirtschaftlich. Haben wir ja eben schon gesagt. Kann das denn noch klappen?
Also Beobachter sind sich einig, dass dieser Zwischenfall mit den Toten und auch, dass es so lange dauert, die Stimmen für den Präsidenten zu verkünden, dass das auf jeden Fall Investoren abschreckt. Es gab die Hoffnung, wenn alles super ruhig und friedlich abläuft, dann wird wieder investiert in Simbabwe, dann kommen ausländische Investoren und die Elite, die aus Simbabwe ausgewandert ist in den letzten Jahrzehnten, die kommt dann zurück und bauen das Land wieder auf. Jetzt ist noch die Frage, wie groß Proteste von der Opposition sein könnten, falls Mnangagwa gewinnt und nicht Chamisa. Heute hieß es, dass Chamisa vielleicht wegen der Oppositionsproteste angeklagt wird. Dann gab es jetzt die Festnahmen von Oppositionspolitikern. Das ist natürlich alles kein Zeichen für Entspannung, sondern eher dafür, dass sich die Stimmung nochmal aufheizen wird.
In Simbabwe wurde gewählt. Eigentlich sollte es ein Neuanfang sein für das Land, aber ganz so friedlich wie gehofft ist es eben doch nicht gewesen. Infos waren das aktuelle von Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Oh, ey. Leute, dieses hektische rauf, runter, links, rechts, oben, runter und dann wieder das Ganze von vorne. Ich meine, das ist doch wirklich im Endeffekt das, was einen so kirre macht bei den Viechern. Sommer, ihr sitzt draußen, schön Grillinger, irgendwas kochen, ja, und dann, als wenn jemand auf den Knopf gedrückt hätte, sind die Wespen auf dem Teller. Und dann eben so, ja, dann kommen sie näher, dann fliegen sie wieder weg. Super nervig. Dann gibt es eben zwei typische Reaktionen. Also entweder gehört ihr zu denjenigen, die genauso hektisch werden wie die Wespe und versuchen, die irgendwie wegzuschlagen, oder ihr springt auf und rennt panisch weg. Oder es gibt diejenigen, die ganz, ganz ruhig sitzen bleiben und einfach darauf warten, dass die Wespe das Interesse einfach von selbst irgendwann wieder verliert. Rahel Klein aus unserem Team, bevor wir klären, wie man auf Wespen am besten reagiert. Wie ist es denn in diesem Jahr? Sind die besonders aggro unterwegs oder ist eigentlich okay?
Also der NABU sagt, dass die nicht aggressiver sind als sonst, aber es gibt eben sehr, sehr viele Wespen dieses Jahr, weil die einfach Top-Bedingungen hatten in den letzten Monaten. Es war halt langanhaltend trocken, es war warm, da konnten die Wespen sehr große Völker bilden, gut Nester bauen. Die hatten viel zu essen, kein Problem mit irgendwelchen Schimmelpilzen, die es bei Nässe oft gibt. Deswegen eben viele Wespen, aber nicht übermäßig aggressiv.
Also wenn mir eine Wespe begegnet, ich bin ja eher so der Typ, ich warte erstmal ab, ich versuche einfach möglichst ruhig zu bleiben. Ist das denn an sich der richtige Ansatz oder wie verhält man sich am besten, damit man eben nicht gestochen wird?
Das ist ein sehr guter Ansatz. Man muss nämlich grundsätzlich sagen, Wespen haben überhaupt kein Interesse an dir als Person, Sonja, sage ich mal, oder an irgendwem anderen.
Jetzt fühle ich mich ausnahmsweise mal nicht beleidigt persönlich. Okay.
Die wollen nur unser Essen, unsere Früchte, Süßes oder auch Grillfleisch. Das finden die auch ganz toll, weil da viel Eiweiß drin ist und das brauchen die eben für die Aufzucht. Und die stechen nur, wenn die sich wirklich bedroht fühlen. Deswegen keine hektischen Bewegungen machen. Das macht die nur aggressiv, und auf gar keinen Fall auch eine Wespe wegpusten, sagt Birgit Königs vom NABU NRW.
Es ist tatsächlich so, dass das Kohlendioxid, das man ja ausatmet, im Wespenstock eher ein Warnsignal ist, dass da ein Angreifer ist, der droht, das Nest und die Brut zu zerstören. Und das heißt, die Tiere reagieren auf dieses Warnsignal eben mit gesteigerter Aggressivität. Das heißt, wenn man viel pustet und dann auch noch um sich haut, erhöht man eigentlich das Risiko, dass sie dann auch stechen.
Also ganz ruhig bleiben und die Wespe vielleicht so ganz sanft mit einer Serviette oder auch mit der Hand ganz vorsichtig zur Seite schieben. geschrieben. Das ist am allerbesten. Manchmal kann es auch helfen, um die Wespen überhaupt nicht so an sich rankommen zu lassen, dass man so alternative Futterstellen irgendwo aufstellt. Also sehr, sehr reifes Obst oder ein Stückchen Fleisch, das ein bisschen weiter weg vom Tisch hinstellen und dann können die Wespen sich da austoben und futtern.
Einmal ausrasten, genau. Manchmal passiert es aber eben doch, dass man gestochen wird. Was hilft dann am besten?
Da gibt es ein sehr, sehr einfaches Hausmittel.
Was wirklich gut hilft, sind Zwiebelscheiben. Also wenn man sie direkt zur Hand hat, eben in die Küche flitzen, eine Scheibe Zwiebel abschneiden oder eine Zwiebel einfach aufschneiden und auf den Stich legen. Auch Zitronenscheibe. Aber ich selbst habe auch mit wirklich Zwiebeln gute Erfahrungen gemacht. Dann schwellen diese Stiche auf keinen Fall an. Auch der Schmerz wird sofort geringer.
Ich glaube, ich hatte immer in meinen Sommerferien mehrere Zwiebeln auf meinen Füßen liegen, weil ich wirklich immer in die Dinger reingetreten bin.
Du wärst so auch immer mit Zwiebeln ins Freibad gegangen.
Das hätte ich wahrscheinlich mehr machen sollen. Ja, super Tipp. Cool, was kann man noch machen?
Zwiebeln kühlen ist auch immer gut. Wenn du jetzt natürlich merkst, es geht über eine normale Schwellung hinaus, die wird auch schwindelig oder schlecht oder du bist sogar im Mund gestochen worden, dann sollte man schon zum Arzt gehen. 3-5% der Bevölkerung sind nämlich allergisch gegen Stiche und da hilft so eine Zwiebel natürlich nicht.
Jetzt gibt es ja auch immer wieder, das mehr oder weniger, die mehr oder weniger unangenehme Situation. Für die Wespe ist es natürlich super, wenn sie ein Nest baut. Für uns dann eher nicht, weil das hängt dann irgendwo am Balkon oder so. Was mache ich dann, wenn da auf einmal ein Wespennest ist?
Es kommt ein bisschen drauf an, wo sich dieses Nest befindet. Wenn es im Garten ist und dich eigentlich gar nicht stört, dann arrangiert man sich am besten damit. Wespen, die futtern ja Fliegen oder Raupen, die sind also auch für irgendwas gut. Und man darf so ein Nest auch überhaupt nicht ohne Grund wegmachen. Das kann A, ziemlich schmerzhaft werden, wenn du dann von allen gestochen werden solltest und es kann auch ziemlich teuer werden. Da gibt es je nach Bundesland nämlich Bußgelder von bis zu 50.000 Euro, wenn du Wespen tötest oder ihre Nester einfach kaputt machst. Die stehen nämlich, sind geschützt.
Ja, okay, aber was ist jetzt, wenn die zum Beispiel direkt an meinem Schlafzimmerfenster gebaut hat? Also das möchte ich jetzt nicht.
Nee, da kannst du dann gucken. Manchmal hilft zum Beispiel schon so ein Fliegengitter. Und wenn du da Zweifel hast oder nicht genau weißt, was du machen sollst, dann kannst du auch beim NABU, die haben ja Landesverbände auch, da kannst du um Rat fragen. Da arbeiten teilweise Ehrenamtliche, die können dich beraten, die können dir auch helfen, manchmal so ein Nest umzusiedeln. Oder man muss halt einen Kammerjäger beauftragen, der kann auch helfen. Wichtig ist halt, nicht auf eigene Faust irgendwas machen oder die selber umsiedeln. Das kann gefährlich werden.
Es gibt in diesem Jahr besonders viele Wespen. Was ihr tun könnt, um nicht gestochen zu werden und was ihr mit Wespennestern machen sollt und dürft, Rahel Klein aus unserem Team hatte die Infos für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist wirklich so, so schade, dass ihr nicht öfter dabei sein könnt, wenn wir hier in Konferenzen sitzen und über Themen sprechen für diese Sendung, fürs Update. Heute ist es wieder sehr, sehr kontrovers zugegangen. Ah, wie kann man den süß finden? Niedlich, der ist total hässlich, bist du wahnsinnig? Naja, also voll niedlich. Er sieht halt aus, wie er aussieht, ne? Der Axolotl, auch bekannt als mexikanischer Schwanzlurch. Rote Kiembüschel, habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Recht breiter Kopf, von dem stehen diese Kiembüschel so ab. Die Augen von dem sind klein schwarz, liegen weit auseinander, hat so vier Beinchen und dann eben einen langen Schwanz. Egal, ob man den jetzt süß findet, den Axolotl, oder freakig, er ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant für Wissenschaftler, weil bei dem wächst alles nach. Nicht nur die Beinchen, sondern auch Teile des Gehirns oder Teile vom Herzen. Und in seiner Heimat Mexiko gibt es Nonnen, die aus dem vom Aussterben bedrohten Tier sogar Hustensaft kochen. Das hat unsere Mexiko-Korrespondentin ja in dieser Woche schon berichtet. Was ist das bloß für ein Teufelskerl? Das möchten wir gerne wissen. Und ich habe nachgefragt bei Sarah Strauß. Die kennt sich 1A aus mit dem Axolotl. Die leitet das Kerstin-Reimers-Labor für Regenerationsbiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover. Frau Strauß, was ist denn so super am Axolotl?
Na, der Axolotl ist unheimlich faszinierend aus wissenschaftlicher Sicht, weil er alles nachregenerieren kann. Und privat finde ich ihn ganz toll, weil die Tiere auch ein gewisses Interesse zeigen an den Personen, die sie pflegen. Die sind also sehr neugierig und sehr zutraulich und sehr aufmerksam.
Wenn die jetzt wirklich eins ihrer vier Beinchen verlieren oder was auch immer, das wächst denen wirklich nach, ja?
Das wächst voll funktionell nach, genau.
Innerhalb welcher Zeit?
Das kommt drauf an, wie alt die Tiere sind. Wir ziehen gerade Babys groß. Wenn da so ein Bein ab ist, dann ist das eine Sache von 3 Wochen. Bei unserem ältesten Tier, die hat mit 23, ist sie gebissen worden von einem Kumpel. Da hat das dann ein Jahr gebraucht, bis das Bein nachgewachsen war.
Aber immerhin, es wächst nach.
es wächst nach, aber Regeneration ist nicht forever young. Die alte Lady hat Alterungserscheinungen gehabt. Ne? Die hatte Falten, die hatte auch trübe Augen und die hat eigentlich nur noch geschlafen, so wie alte Leute.
Sie haben ja zusammen mit Ihren Kollegen, also Sie forschen ja schon sehr lange jetzt an diesen, mit diesen Tieren, und Sie haben sich ein Enzym vom Axolotl patentieren lassen. Was genau kann dieses Enzym?
Also im Axolotl gibt es ein Enzym, das sehr stark produziert wird vom Tier, wenn es regeneriert. Und wir haben dann dieses Enzym an menschlichen Zellkulturen getestet und das hat dazu geführt, dass die Wunden, die wir in den Zellkulturen gemacht haben, schneller verheilt sind. Also wenn man an Patienten denkt, die gerade so schlecht heilende Wunden oder extrem großflächige Wunden haben, wie zum Beispiel Schwerstverbrannte, wäre es ja schon ganz toll, wenn man eine schnellere Wundheilung erreichen kann, dass sie also nicht so lange leiden, dass die Wunden schneller geschlossen sind und dann eben, damit minimiert man ja nicht nur die Kosten, sondern auch das Infektionsrisiko.
Und wie weit sind Sie da? Also wann könnte dieses Enzym tatsächlich dann eingesetzt werden?
Also bis unser Enzym mal als Medikament zur Verfügung steht, wird das sicherlich noch viele Jahre dauern. Denn die Wege bis zu einer Zulassung sind natürlich sehr lang. Wir müssen jetzt erstmal nachweisen, dass das auch wirklich sicher ist und nicht irgendwelche Nebenwirkungen hat, dass einem dann zum Beispiel Kiemen oder so wachsen.
Jetzt gibt es ein paar Nonnen in Mexiko, die gehen das Ganze ein bisschen pragmatischer an. Also die nehmen offenbar Axolotls und die machen daraus Hustensaft, also aus einer bestimmten Axolotl-Art. Das genaue Rezept ist geheim. Haben Sie eine Ahnung, was da drin ist oder was dieser Saft eigentlich bringen soll?
Also erstmal ist das keine Axolotl-Art, sondern eine Querzahnmolch-Art, also schon verwandt zum eigentlichen Axolotl.
Okay.
Ich vermute ganz stark, dass da bestimmte antimikrobielle Peptide drin sind. Das ist ein sehr kompliziertes Wort. Das bedeutet aber im Grunde, dass da kleine Eiweiße drin sind, die gegen Mikroorganismen und Viren wirksam sind. Nicht so wie ein Antibiotikum. Das funktioniert ein bisschen anders. Das ist auch effektiver. Und ja, die Tiere, die brauchen das zum Überleben, weil die kein Immunsystem haben, wie wir es bei uns auch kennen, mit Antikörpern und Fresszellen, sondern die haben überwiegend eben diese kleinen Peptide, die sie schützen.
Frau Strauß, Sie haben ja eben gerade am Anfang erzählt, dass Sie auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass die Axolotls recht zutraulich sind. Das heißt, Sie haben auch selber welche zu Hause?
Genau, ich habe im Moment 5 Tiere privat zu Hause und ich habe vor 10 Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht. Mich begleiten die Tiere schon seit meiner Jugend, also ich habe die seit 20 Jahren.
Und wie heißt Ihr Lieblings-Axolotl? Haben Sie dem Namen gegeben?
Sie heißt Brownie. Das ist ein wildfarbener Axolotl, die ist dunkel. Wir haben hier bei uns im Labor die verschiedensten Farbschläge von Axolotl. Da gibt es ja auch Albinos. Beim Ambystoma dumerili, also Dumerils Querzahnmolch, gibt es bisher nur eine Wildform. Und ich hoffe eigentlich auch, dass das so bleibt, weil das ist halt einfach die natürliche vorkommende Form. Man muss ja nicht an allem irgendwie rumspielen.
Ich finde ihn ja nicht niedlich, ne? Aber jetzt möchte ich den Axolotl doch gerne mal persönlich kennenlernen. Gerne auch den Brownie, von dem Sarah Strauß gerade erzählt hat. Sie leitet das Kerstin Reimers Labor für Regenerationsbiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und hat uns noch ein wenig mehr zu dem kleinen possierlichen Tierchen erklärt mit wahnsinnigen Regenerationsmöglichkeiten. Und stell dir mal vor, Rahel, dir würde auf einmal, du schneidest dir den Finger ab und der wächst nach. Das wäre schon nicht so schlecht.
Das wäre cool, aber ich würde nicht mein ganzes Leben lang wachsen wollen, ehrlicherweise.
Nee, ne? Aber die kriegen Falten auch.
Ja, das ist natürlich schlecht. Da
also,
ist noch ein bisschen Luft nach oben.
Regeneration bedeutet nicht...
Nicht zu altern.
Forever young.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es heißt ja immer, es wird viel zu wenig in Bildung investiert, ne? So, und dann will der Staat Geld ausgeben und es klappt leider nicht. Die Rede ist vom BAföG. Das bekommen immer weniger Schüler und Studenten, zeigen auch die neuesten Zahlen vom Statistischen Bundesamt. Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was ist denn los mit dem BAföG?
Ja, das Statistische Bundesamt sagt, 2017 haben etwa 780.000 junge Menschen BAföG bekommen. Und das sind 5% weniger als im Jahr davor. Und die Zahl geht auch schon seit Jahren runter. Also immer weniger Leute bekommen diese Ausbildungsförderung.
Und weiß man, woran es liegt?
Das Deutsche Studentenwerk schätzt, dass viele Studenten mit, wie man sagt, niedriger Bildungsherkunft, dass die Angst haben, sich zu überschulden. Und eigentlich ist ja BAföG auch genau für diese Gruppe gedacht. Also Angst vor Schulden könnte ein Punkt sein. Dann könnte es natürlich auch sein, dass weniger Leute berechtigt sind, BAföG zu bekommen. Die Löhne sind ja gestiegen, also vielleicht verdienen die Eltern dann zu viel. Und es gibt auch bestimmte Regeln für BAföG. Man bekommt zum Beispiel nichts mehr, wenn man länger studiert als die Regelstudienzeit. Das ist ja auch bei vielen Studenten der Fall. Und man darf auch nicht älter sein als 30, wenn man ein Bachelorstudium anfängt, und nicht älter als 35 beim Master. Studium. Das könnten alles so Punkte sein, warum weniger Leute BAföG bekommen.
Naja, aber das ist ja eben genau eigentlich nicht der Sinn und Zweck von BAföG, oder?
Nee, definitiv nicht. Also die Regierungsparteien, also CDU, CSU und SPD, hatten schon im Koalitionsvertrag gesagt, dass sie das ändern wollen, also dass mehr Leute BAföG bekommen sollen. Dafür soll es 1 Milliarde Euro mehr geben. Die Bundesbildungsministerin will auch Pläne dafür vorlegen, was mögliche Maßnahmen sein könnten, wie das wieder mehr kriegen, aber erst nach der Sommerpause, also dauert noch.
Also ich meine, könnte es sein eigentlich, theoretisch, dass die Studenten einfach auch weniger BAföG wollen? Wäre das möglich?
Also es gibt ja viele, die nebenbei jobben und dann vielleicht auch dafür Geld, also davon dann Geld haben. Allerdings würde man da trotzdem parallel noch BAföG kriegen. Mhm. Also nur wenn man sehr viel Geld nebenher verdient, wird das verrechnet und man kriegt weniger Förderung. Es könnte tatsächlich daran liegen, dass sich viele nicht verschulden wollen. Das Deutsche Studentenwerk sagt, dass BAföG einen schlechten Ruf hat, so nach dem Motto, ne, oh Gott, das muss ich später alles irgendwie zurückzahlen. Das Studentenwerk macht jetzt auch schon Werbekampagnen. Da steht drauf dann, BAföG ist Geld vom Staat. Für 10 Semester kriegst du bis zu 44.000 Euro und zurückzahlen musst du höchstens 10.000.
Naja, aber auch 10.000 Euro, ich meine, das ist schon eine Menge Geld, ne? Gerade wenn man eben noch Student ist oder überhaupt nicht weiß, was verdiene ich später, kriege ich überhaupt einen Job?
Ja, genau. Und deswegen gibt es auch Vorschläge, dass man öfter auf die Rückzahlung verzichtet. Also man könnte ja zum Beispiel sagen, wir brauchen gerade Lehrer oder Landärzte und alle, die das werden, müssen gar nichts vom BAföG-Kredit zurückzahlen. Das wäre dann vielleicht auch mal ein höherer Anreiz, BAföG überhaupt zu beantragen.
Immer weniger Schüler und Studenten bekommen BAföG und das geht schon seit mehreren Jahren so. Infos dazu hatte Ann-Kathrin Horn aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ob die Demonstration am Ende jetzt was bringen wird, das kann man noch nicht wirklich sagen. Was aber ganz klar geworden ist, schon am vergangenen Wochenende, es sind sehr viele Menschen in Israel nicht einverstanden mit dem neuen Leihmutterschaftsgesetz. Rund 80.000 Menschen sind nämlich am Wochenende unter anderem in Tel Aviv auf die Straße gegangen. Schwule Pärchen fühlen sich durch dieses neue Leihmutterschaftsgesetz nämlich diskriminiert, weil es eben homosexuelle Männer ausschließt. Wir sprechen darüber mit Kilian Neuwert, das ist unser Korrespondent für Israel. Und der kommt gerade aus Jerusalem, da ist nämlich heute die Gay Pride Parade. Kilian, du hast die Parade heute in Jerusalem verfolgt. Wie stark war denn da das Leihmutterschaftsgesetz eigentlich Thema?
Das war auf alle Fälle eines der Leitthemen. Diese Parade in diesem Jahr, die stand also nicht nur unter dem Motto, dass da Homo-, Bi- oder Transsexuelle zusammengekommen sind in den Straßen von Jerusalem, um dort gemeinsam zu feiern, sondern sie haben sich ganz klar ein politisches Leitthema gesucht und das war dieses Leihmutterschaftsgesetz. Denn das treibt hier viele in der LGBT-Community durchaus ein Stück weit auf die Palme. Vor allem homosexuelle Männer sehen sich benachteiligt. Man kann vielleicht sagen, dass dieses Gesetz Hoffnungen geweckt hat, insbesondere in dieser Gruppe, denn im Prinzip regelt es, dass ledige Frauen in Zukunft eine Leihmutter in Anspruch nehmen dürfen. Heterosexuelle Paare durften das bereits in Israel, aber ledige Männer, die dürfen das eben nicht. Die fühlen sich ausgeschlossen und gehen deswegen jetzt auch dagegen auf die Straße.
Was waren sonst noch die Forderungen heute von der LGBT-Community in Jerusalem?
Im Wesentlichen haben sie sich darauf beschränkt zu sagen, wir wollen heute eine farbenfrohe Parade haben. Neben diesem einen großen politischen Leitthema war das zweite dann, dass man gesagt hat, wir möchten gemeinsam ein Zeichen setzen, auch für eine neue Sprachkultur und für ein einheitliches Israel. Dieses Leihmutterschaftsgesetz ist in Israel verabschiedet worden in einer Zeit, die hier manch politischen Beobachter als innenpolitisch heiße Zeit gilt, sozusagen fast parallel zum sogenannten Nationalitätsgesetz. Das verankert in Israel den Status, dass es sich um einen jüdischen Nationalstaat handelt. Und hier werfen viele der Regierung vor, es würde andere Gruppen in der Gesellschaft benachteiligen, insbesondere Araber zum Beispiel, die in Israel leben.
In Jerusalem gibt es ja auch ein streng orthodoxes jüdisches Viertel. Wie sieht man die Parade da eigentlich?
Streng orthodoxen Juden, nationalreligiösen Juden generell ist das, was da heute Nachmittag passiert ist und auch diese ganze Bewegung ein Dorn im Auge. Das kann man, denke ich, schon so sagen. Nicht zuletzt deshalb hat die Gay Pride Parade in Jerusalem heute auch unter starkem Polizeischutz stattgefunden. Per se ist Polizeischutz in Israel bei einer öffentlichen Demonstration, bei einer Großveranstaltung nichts Besonderes. Da geht es dann oft darum, dass man eine solche Veranstaltung vor religiösem Terrorismus, im Regelfall vor islamischem Terrorismus, schützen möchte. Heute ging es auch durchaus darum, dass man versucht hat, diese Demonstration, diese Parade abzutrennen von anderen Demonstrationen, die es gegeben hat, weil man Ausschreitungen befürchtet hat, die die LGBT-Community in Jerusalem treffen sollten. Das Ganze ist nicht passiert, soweit ich momentan weiß. Allerdings hat mir ein Polizeisprecher hier vor wenigen Minuten noch mitgeteilt, dass es wohl 4 Festnahmen gegeben hat am Nachmittag.
Das Leihmutterschaftsgesetz ist auch Thema gewesen bei der Gay Pride Parade in Jerusalem. Kilian Neuwert, das ist unser Korrespondent für Israel, hatte weitere Infos dazu und noch ein paar Hintergründe für euch.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.